zurück zur Anamnese, was hörst du in der Anamnese nicht? Boah, ja, meine Schulterausrotation ist eingeschränkt. Nee, eben nicht. Boah, ich, hier, komm nicht mehr, hier kann mir nicht mehr im Hinterkopf kratzen. Oder wenn ich an am Herd stehe und Seite meinen Schrank greifen möchte, ich komme nicht mehr ganz mit dem Arm hoch. Das sind Sachen, die ihr hört. Und da muss man überlegen, welche Bewegung ist das, welche Kombinationsbewegung, welches Muster ist das? Und das würde es denn dem Kapselmuster entsprechen oder halt auch nicht. So müsste denn die Denkweise sein, wenn ihr diese Problematik diagnostizieren wollt.
Hi, ich bin Joshua.
Hi, ich bin Erik.
Wir bilden Modern Physio.
Und wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge.
Joshua, schön, dass du hier bist bei einer weiteren Folge des Modern Physio Podcasts. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, Erik. Sehr, sehr gut. Ich finde, jetzt ist allerdings wieder ein bisschen komisch, dass wir so remote aufnehmen, dass wir nicht zusammen in einem Raum sitzen.
Schade.
Aber trotzdem cool. Also ich freue mich.
Ja, trotzdem schön, dein Gesicht zu sehen über die Kamera, die du an deinem Laptop angebracht hast. Wie war deine Woche?
Meine Woche war sehr gut. Sehr anstrengend, Arbeit halt, ne, wie das so ist.
Gehört dazu.
Viele, viele Patienten, genau. Ich habe das Gefühl, dass so gegen Ende des Jahres, also so langsam gehen wir Richtung Ende des Jahres, die Unternehmen immer versuchen, die Zahlen wieder in den Griff zu bekommen. Alles, was die an Verlustgeschäft gemacht haben im Jahr, wollen sie wieder ausgleichen und deswegen müssen alle mehr schuften. Nee, wir sind ja auch zum Arbeiten da, ne?
Ist ja, schon richtig. Wollen wir ja auch.
Aber trotzdem ist viel. Also meine Pläne sind wirklich randvoll, viel zu tun.
Besser, als wenn sie ganz leer sind.
Ja, also wie gesagt, ne, also ich mache ja, arbeite auch gerne und auch gerne durch, das ist schon okay. Aber zwischendurch mal so eine 20-Minuten-Pause ab und zu, um mal kurz durchzuatmen und auch vielleicht ein bisschen Planung, Gedanken für die nächsten Patienten zu machen, das ist schon mal ganz nett eigentlich. Ne?
Ja, ist halt auch ein fordernder Beruf, wenn du jetzt hier von Behandlung zu Behandlung springst, nicht nur körperlich anspruchsvoll, sondern auch im Kopf, wenn du auf einmal deinen vollen Fokus auf die Problematik der jetzigen Person legst und dann im Fingerschnipsen musst du dann wieder die nächste Person voll drinne in deren Problem sein und das ist halt auch für dich mental, laugt das auch aus und da braucht man auch so eine Pausen zwischendurch, ganz klar.
Ja, 100%. Aber wie war deine Woche denn, Erik?
Ach, danke, gut. Ich habe auch einen vollen Plan. Ich arbeite ja nicht ganz so viel wie du, da die Basketball-Saison wieder losgegangen ist. Aber viele positive Erlebnisse gehabt in der Behandlung. Ich habe viel mit RTAs gearbeitet, Return to Activity. Ich habe außerhalb meiner Arbeitszeit zwei auch von mir junge Menschen eingeladen, außerhalb der Praxis mal zu mir zu kommen. Die spielen bei mir im Verein. Mit denen habe ich Y-Balance-Test gemacht, One-Hop-Test, und ja, diverse RTA-Geschichten, um die wieder aufs Spielfeld zu bringen. Das war ein sehr, sehr positives Erlebnis, aber auch ein sehr zeitaufwendiges Erlebnis für mich.
Ja, das frisst richtig Zeit.
Ne? Ja, kannst du dich in einer Behandlung machen.
Nee, ist krass, weil ich mach das ja auch viel, gerade in dem Handballverein, den ich noch betreue.
Ja.
Also ich versuche das so einzuführen, dass jede Spielerin, die sich verletzt hatte, dass sie die RTAs bestehen muss, damit sie überhaupt wieder ins volle Training und auch ins also Training machen die meistens schon noch mit, zum Teil jedenfalls dann getaped oder je nachdem, was für ein Problem das war, und dann auch nach wieder spielfähig sind. Ich muss sagen, es ist in so einem semi-professionellen Bereich, in dem ich da bin, oder in dem Rahmen, den ich da bin, manchmal schwer, das auch sich da durchzusetzen, da wenn ich mal eine Woche nicht da bin und dadurch mir das eine oder andere durch die Lappen geht, dann ist das halt auch so, dass der hat dann das weg ist, ne? Also dann spielen die halt einfach, weil ich halt nicht da bin, der sagt nein, so nach dem Motto. Hm. Aber generell die Zeit, die ich da investiere, ist wahnsinnig, ne? Also ich brauche für so ein, je nachdem, wie viel Level man schafft, ne? So sagen wir mal, man ist schon relativ weit in der Rehabilitation und die erreichen auch Level 4, dann bist du ja über eine halbe Stunde dran,
auf jeden Fall,
um die Tests zu machen. Und auch wenn du das ordentlich dokumentieren möchtest und auch gerade so diese, auf auf die Qualität der Durchführung Wert legst und dann vielleicht das sogar filmst, um dann das gleichzusetzen und nebeneinander zu haben und so. Das ist, wenn man es richtig macht und richtig machen möchte, ist es richtig, richtig zeitintensiv. Aber es macht halt auch mega Bock, ne? Also ja, genau. Gerade wenn du halt irgendwie 2 Wochen vorher den Test schon einmal gemacht hast und dann die Entwicklung siehst, ne? Und das als Bildmaterial auch festgehalten hast und die Spielerin oder der Spieler das dann auch sieht, das ist schon ganz geil.
Ja, genau. Du siehst, boah, guck mal, wie viel mehr Zentimeter du gesprungen bist, was Distanz angeht. Oder ja, beim Y-Balance-Test. Oder halt im Video, das siehst du halt, geiles Gefühl für dich, ja, und auch für ihn oder sie.
Genau. Finde ich mega. Genau, ich hatte ja eigentlich noch eine Sache, die ich erzählen wollte von der Woche. Hm? Ich weiß jetzt nicht, jetzt haben wir schon eine andere Sache vorher erzählt. Sollen wir es dabei belassen oder sollen wir...
Erzähl einfach weiter. Das ist ein Podcast.
Unser Podcast. Wir machen, was wir wollen. Genau. Und zwar habe ich ein Erlebnis gehabt diese Woche. Ich wurde angesprochen von einer Patientin, die ich behandelt habe, bezüglich Wärmetherapie.
Ja.
Und ist eine Patientin, die ein gelenkiges Problem hat, laut meiner Testung, was jetzt aber nicht so zum Problem, also das ist jetzt nicht das, worum es hier gehen soll, sondern sie hat mich gefragt, ob sie Wärmeanwendungen machen kann und wenn ja, ob ihr das hilft, ob das ihre Heilung beschleunigt, ob was weiß ich. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich bringe das Thema einfach mal mit und frage dich einmal, was würdest du sagen, jetzt kommt eine Patientin oder ein Patient zu dir in die Praxis und fragt dich, oh, ich habe da so ein Problem mit der Schulter meinetwegen, wie ist das mit Wärme?
Also nach ausführlicher Testung müssen halt Sachen abgesprochen werden, wo ja, Wärme nicht indiziert wäre. Beispielsweise, wenn du etwas hast, eine grobe Pathologie, wo du jemanden so zum Arzt oder so schicken würdest, dann sagst du nicht, nee, da machst du Wärme drauf, sondern dann sagst du, ja, da gehst du zum Arzt oder zur Ärztin und lässt das erstmal abchecken. Und sagst du nicht, nee, packst mal Wärme drauf. Wenn es dazu kommt, dass man jemanden testet und es ist eine artikuläre, also gelenkige Problematik oder von mir aus auch muskuläre Problematik, die aufgrund von, was weiß ich, einem kleinen Trauma oder wie man das so schön hat, ich habe mir was verlegen, ich habe hier was eingeklemmt, Joshua. Wenn so jemand zu mir kommt und mich dann im Anschluss einer Behandlung fragt, ob die da Wärme aufmachen kann, sage ich, ja, können die machen. Aber erwartet nicht, dass denn die Wärme das magisch wegbringt. Das unterstützt das, hilft kurzfristig, wird dir ein gutes Gefühl geben. Aber es wird nicht der Faktor sein, der das langfristig wegmacht.
Genau, also ich muss auch sagen, meiner Erfahrung nach eine schmerzlindernde Geschichte, die man machen kann, die vielleicht auch eine muskuläre Wirkung hat, wo ich jetzt allerdings das mal einfach so in Fragezeichen stellen möchte, weil ich es nicht genau weiß. Aber vielleicht auch mal eine interessante Sache für irgendeine zukünftige Folge, dass wir uns mal mit wissenschaftlichen Studien bezüglich Thermotherapie oder sowas auseinandersetzen. Kälte sowie Wärme. Zu Kälte haben wir schon auch mal gerade in dieser Akutversorgung schon einige Sachen gesagt. Ja. Aber vielleicht auch mal Wärme als Gegenpol, ne? Als weiter interessante Geschichte, weil sehr viel Wärmetherapie wird ja in den Physiopraxen angewandt, in Form von heißer Rolle zum Beispiel, Fangos etc. Das sind ja immer noch sehr verbreitete Therapiemethoden. Und ich finde dann, auch die gehören mal unter die Lupe genommen, dass wir einfach mal schauen können.
So ist es. Und
wie steht's um die?
Genau, so ist es. Und wo wirken die eigentlich? Weil wenn nicht auf artikulärer, muskulärer Ebene, dann auf vielleicht Stoffwechselebene, wie man die Wärme halt anwendet, vielleicht hormoneller Ebene, psychischer Ebene, psychosomatisch. Menschen, man geht ja auch in die Sauna und das ist ja auch eine Art von Wärmeanwendung. Beispiel.
Boah. Hat nicht so viel mit Physiotherapie zu tun, ne?
Aber halt mit Wärme, mit Temperatur, ja, so.
Das stimmt. Kardiovaskuläres Training im Prinzip, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Auch dieses Eis, die Eistonne, sage ich jetzt mal, ne? Diese Kryotherapie, die es da ja auch gibt. Ja, wäre interessant. Müssen wir uns auf jeden Fall mit auseinandersetzen, finde ich.
Ich freue mich drauf.
Erwartet nicht, dass das in den nächsten 2-3 Folgen passiert. Ich sage das im Vorfeld, weil auch wir brauchen da Recherchezeit. Ja. Aber ich glaube, das schreibe ich mir mal auf.
Mach das.
Sehr schön. Okay, kommen wir mal zu unserem Hauptthema dieser Folge. Und zwar habt ihr vor einigen Folgen oder letzte Folge, die Reihenfolge ist uns noch nicht zu diesem Zeitpunkt ganz bewusst, wir befinden uns in einer kleinen Zeitblase sozusagen, haben wir uns mit Arthrose auseinandergesetzt. Arthrose, ein Krankheitsbild, das ich würde sagen, so verbreitet ist in unserer Gesellschaft wie beinahe kein zweites. Zumindest die Diagnose Arthrose wird sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig gestellt.
Das ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung, soweit ich das weiß. Die häufigst diagnostizierteste Gelenkerkrankung.
Genau, da kommen wir schon zum Thema, die häufigste diagnostizierte Gelenkerkrankung, wo wir auch nochmal in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Ist es wirklich manchmal eine Arthrose oder ist es vielleicht auch ein ganz anderes Problem? Hört euch das auf jeden Fall gerne an, vielleicht auch sogar als Basis für die Folge, die wir jetzt aufnehmen.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Die ihr euch jetzt gerade anhört.
Ne? Genau, perfekt. Und zwar gehen wir nämlich jetzt nicht mehr auf irgendwie Struktur, Knorpel selber direkt ein, sondern wir sprechen im Prinzip direkt über ein Krankheitsbild. Ein Patientenbeispiel zu der Gelenkerkrankung, Schultergelenkserkrankung, also Schultergelenksarthrose, genau gesagt. Wir haben gedacht, dass wir uns gar nicht mit dieser typischen Hüft- oder Kniearthrose auseinandersetzen, weil das ist eine Sache, die hört man sehr häufig. Das ist auch, ich würde sagen, den meisten gut geläufig, das erlebt man viel. Und wir haben ja auch schon mal hier in einer Podcast-Folge über eine Hüft-Tap gesprochen und da auch ein bisschen über Hüftarthrose. Deswegen haben wir gedacht, wir gehen mal in ein anderes Gelenk, wo man jetzt vielleicht nicht immer erwarten würde, eine Arthrose vorzufinden.
Möglich ist es aber.
Möglich ist es allerdings, genau. Genau, das Schultergelenk, vielleicht ganz kurz Anatomie, wollen wir kurz drauf eingehen?
Abfahrt.
Ja, ist ein Kugelgelenk, ein Gelenk mit einer relativ kleinen Gelenkfläche und einem relativ großen Gelenkkopf, zumindest im Verhältnis zueinander, wo wir eigentlich schon genau wissen, okay, wenn wir eine Arthrose hier haben, dann ist eine relativ geringe Fläche davon betroffen. Und ich finde, dass das Schöne zu sehen, dass es auch eine Schultergelenksarthrose gibt und dass diese auf in Anführungsstrichen gar nicht so selten ist. Zumindest werdet ihr vielleicht auch nach dieser Folge, wenn ihr selber herausfindet oder selber dann wisst, wie kann man sowas herausfinden, werdet ihr für euch die eigene Diagnose auch selbst stellen häufig, ne? Und oder schneller stellen können und dann auch sehen, dass das gar nicht so ein seltenes Krankheitsbild ist und dass das tatsächlich nichts damit zu tun hat, dass ihr geht oder wie auch immer, dass der Druck in das Gelenk das Problem ist. Mhm. Ne? Also so, das ist ja so, was man so ein bisschen der Trugschluss ist, boah, joggen, kriege ich Arthrose von oder. Und dann wäre ja, wenn das so wäre, dann müssten wir ja gerade in den unteren Extremitäten wie Hüfte, Knie, Sprunggelenk, müssten wir ja sehr viel Arthrose erwarten und in der oberen Extremität so gut wie gar nicht. Weil da gehen wir im seltensten Fall drauf. Es gibt vielleicht ein paar Kandidaten, die machen das, aber genau. Erik, ist dir schon mal ein Patient oder eine Patientin mit Schultergelenksarthrose begegnet? Oder anders, mit der vom Arzt gestellten Diagnose Schultergelenksarthrose?
Also jetzt erstmal in letzter Zeit nicht. Wenn es um Schulterproblematiken geht, wird das oft als Impingement bezeichnet. Ob das wirklich Impingement ist, haben wir dahingestellt. Hört euch dafür eine andere Folge von uns an. Sollte Schulterimpingement, würde ich Schulterimpingement heißen. Und es... wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, ich habe vielleicht ein- oder zweimal eine Schulterarthrose, die auf dem Rezept stand, bekommen. Aber das ist wirklich in den wenigsten Fällen, weil die meisten Probleme werden weil die Häufigkeit aus erster Sicht meistens eine andere Ursache hat. Eine Bursitis, ein Impingement, Frozen Shoulder hatte ich sogar auch schon ein paar Mal gehabt. Diese Diagnosen werden öfter gestellt, wenn es Schulterarm-Syndrom, das sind Sachen, die auf dem Rezept spielen und ganz, ganz wenig Arthrose selber.
Genau. Und man muss ja auch sagen, gerade Schulterpatienten, jedenfalls meiner Erfahrung nach, kommen eher erst dann zur Therapie, wenn ein Krankheitsbild oder wenn es Schmerzen macht. Also ich habe selten PatientInnen behandelt mit Schulterproblemen, welche lediglich eine Bewegungseinschränkung haben, sondern es ist die meisten Menschen, die akzeptieren eine Bewegungseinschränkung, einfach die sagen dann, ah, ist das Alter oder wie auch immer, sondern erst wenn der Schmerz dazukommt oder ein Schmerz entsteht generell, dann, dann kommen sie zu uns und sagen, ah, ich habe so Schulterprobleme, immer wenn ich den Arm hebe, ne, und da oben komme ich nicht mehr hin oder wenn ich bei den Damen jetzt zum Beispiel ein BH hinten auf- oder zumachen möchte, das geht nicht mehr so gut oder auch so, ja, so alltägliche Sachen wie sich den Hintern abwischen, auf gut Deutsch gesagt, sind dann auf einmal Sachen, die sehr, sehr große Probleme machen können. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, wo teste ich? Also jetzt kommt der Patient, die Patientin zu mir in die Behandlung und ich mache einen Befund, einen Schulterbefund und was für Tests sind jetzt positiv? Und da gibt es ein System, eine Theorie, nach der man arbeitet oder arbeiten kann, und zwar herauszufinden, ob ein sogenanntes Kapselmuster entstanden ist, entsteht oder. Da haben wir uns auch, wir haben letztes Mal, als wir aufgenommen haben, für Arthrose auch im Nachhinein noch dazu unterhalten, ob das richtig war, dass wir es nicht erwähnt haben, das Kapselmuster,
ja.
In der Arthrose-Folge. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das nochmal aufzugreifen, weil das eine Sache ist. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwelche Studien gibt, ob es da irgendwas in die Richtung gibt. Ich habe persönlich nichts gefunden. Dementsprechend, aber es ist eine Theorie, nach der gearbeitet wird. Und ich habe davon noch nicht so lange gehört, gebe ich zu. Ich probiere es derzeit aus, wende es an und versuche dem erstmal Glauben zu schenken, um zu gucken, ob das funktioniert. Und wenn auch grundsätzlich, ihr wisst, wie das bei uns läuft hier im Podcast, wenn wir da irgendwann mal neue Erkenntnisse, auch eigene Erfahrungen gesammelt haben, dann geben wir unseren Senf nochmal dazu, auch zwischendurch in einer anderen Folge oder.
Eine Theorie muss ja auch erstmal aufgestellt werden, damit man gucken kann, ob die überhaupt stimmt oder nicht. Und dann muss es ausgetestet werden, ob das überhaupt funktioniert. Und im Prinzip des Kapselmusters ist es wahrscheinlich, also das Kapselmuster beschreibt ja ein Muster, in dem die Bewegungseinschränkung des Gelenkes bei einer Arthrose-Problematik entsteht. Welche Bewegungen als erstes von dem Bewegungsausmaß her schmerzhaft eingeschränkt sind. Ich weiß nicht genau, schmerzhaft eingeschränkt oder nur eingeschränkt.
Genau, da unterscheidet man nochmal. Also man sagt generell, oder eine Theorie sagt, also ich erzähle jetzt davon, als ob es das die Wahrheit wäre, ihr wisst Bescheid, ich weiß es auch nicht zu 100%, ich probiere es aus, aber damit es ein bisschen leichter ist. Man sagt, dass man, wenn man eine Bewegungseinschränkung, und das hängt von Gelenk, diese ist von Gelenk zu Gelenk unterschiedlich, diese Bewegungseinschränkung, einfach nur vorhanden ist, ohne einen Schmerz auszulösen, spricht man von einer Arthrose oder der großen Wahrscheinlichkeit, dass eine Arthrose vorliegt. Und wenn dieses Kapselmuster besteht, inklusive Schmerz, kann man von einer Arthritis sprechen. Aber auch da gibt es noch diese Unterschiede. Wir haben ja auch in der Arthrose-Folge darüber geredet, dass auch eine Arthrose nach einer gewissen Zeit Schmerzen machen kann. Da gibt's ja, wir haben über diese Theorien gesprochen, zum Beispiel diese Tendopathien oder sowas, ne? Das also Sehnenansätze, die entzünden oder also durch die Statikveränderung, dass dadurch ein Schmerz entsteht, aufgrund der Bewegungseinschränkung und so weiter. Also da gibt es ja auch verschiedene Theorien. Wie gesagt, hört euch die Folge dafür an. Dementsprechend ist das nicht so leicht zu differenzieren, wie ich finde, dann zwischen Arthritis und Arthrose.
Sowieso, was das angeht. Ne? Ja, aber genau, in diesem Sinne gibt es ja genau verschiedene Gelenke, verschiedene Bewegungsrichtungen, die da Probleme machen. Ich muss sagen, als ich das erste Mal mit dieser Theorie konfrontiert worden bin, war ich sehr, sehr skeptisch, weil ich da denke, dass wie mit diesem Problem umgegangen wird, über eine Lebenszeit ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und es kann natürlich sein, dass gehäuft diese Muster vorkommen, aber ich glaube, das ist nicht so, dass man da eine hundertprozentige Gesetzmäßigkeit draus machen kann. Die Prozentzahlen weiß ich ebenfalls auch nicht, aber ich bin jemand, der nicht hundertprozentig nach diesem Kapselmuster schaut. Wenn ich das sehe, dass dieses Kapselmuster eingeschränkt ist, dann werde ich aufmerksam, okay, es würde dafür sprechen, dass es eine Arthrose ist, aber auch wenn andere Bewegungsrichtungen eingeschränkt sind, würde ich eine Arthrose nicht sofort ausschließen.
Genau, das ist ja dieses immer kritisch bleiben, ne? Hinterfragen, also selbst wenn mal nicht alles für ein bestimmtes Krankheitsbild spricht, heißt es noch lange nicht, dass wir es 100% ausschließen können. 100%. Sehe ich genauso. Obwohl ich sagen muss, ich momentan wirklich versuche, dem mal ganz strikt zu folgen, einfach um zu schauen, ob es ob es Sinn ergibt für mich. Und man muss sagen, also erstmal, was ist ein Kapselmuster, wieso entsteht das? Ne? Im Prinzip soll das eine vegetative Reaktion sein, also sprich unser vegetatives Nervensystem, reguliert unsere Kapselspannung, also sprich unsere Gelenkkapsel, welche ja aus
Fibrosa.
Synovialis und Fibrosa besteht, ja. Genau, ich von innen nach außen jetzt beschrieben, hat, also es befinden sich elastische Fasern da drin und auch kontraktile Fasern in der Membrana fibrosa, glaube ich, hauptsächlich. Und diese werden, also in der Membrana synovialis befinden sich zum Beispiel, glaube ich, auch keine Rezeptoren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber in der Membrana fibrosa.
Ja.
Genau. Und durch ein gelenkiges Problem, wie zum Beispiel eine Arthrose, also im Prinzip eine echte Arthrose, ein Gelenkschaden, also ein Knorpelschaden, der entsteht über die Zeit, sorgt es dafür, dass die Gelenkkapsel sich verengt im Prinzip oder zusammenzieht und eine gewisse Bewegung einschränkt. Und Theorie Kapselmuster sagt, dass jedes Gelenk nur ein Kapselmuster haben kann. Also sprich, das Gelenk kann sich nur, wenn ein gelenkiges Problem vorliegt, nur in diese Richtung einschränken. Und der große Unterschied, soweit die Theorie, zwischen Arthritis und Arthrose ist dann, dass Arthritis im Prinzip ein kapsuläres Problem vorliegt und die Arthrose ist ein Knorpelproblem. Also da haben wir den Unterschied dann theoretisch geklärt und dementsprechend dadurch, dass der Knorpel nicht mit Schmerzrezeptoren versorgt ist, die Kapsel, also die Membrana fibrosa jedoch schon, kann eine Arthrose keinen primären Schmerz verursachen, eine Arthritis jedoch schon. Obwohl beide zeigen die gleiche Gelenkeinschränkung, Bewegungseinschränkung.
Ja, jetzt,
das ist so ein bisschen die Theorie.
Ja, jetzt ist natürlich ganz schwierig zu sagen, weil wir haben ja letztes Mal ja die verschiedenen Erklärungsweisen bei Arthrose definiert wegen des Schmerzes. Wo ist denn der Unterschied, wenn eine Arthrose auch Schmerzen machen kann aus subkontraler Druckerhöhung und der Knochen merkt die Schmerzen oder empfindet, da werden die Schmerzrezeptoren aktiviert, kann man halt ganz schwierig unterscheiden.
100%. Aber da wäre zum Beispiel, also jetzt nur als Gedankenanstoß oder für mich auch als Erklärungsmodell, das ist, ihr merkt ja selber, für uns ist das ja auch alles ein Thema, was nicht zu 100% festliegt oder sowas, sondern wir probieren uns da ja auch durch. Ein Ansatz, gerade wenn wir uns die Theorie, dass diese Muskelansatzproblematik entsteht bei Arthrose nach einer gewissen Zeit vielleicht, dann müsste theoretisch ja ein isometrischer, also ein Test, Widerstandstest positiv werden. Also sprich, wenn ich jetzt ein Bizepssehnenproblem habe zum Beispiel und dieses Problem entsteht aufgrund der Schultergelenksarthrose als Beispiel, dann müsste ja auch diese, also müsste die, ja, müsste bei Anspannung des Bizepses, müsste es ja gegen Widerstand müsste ja ein Schmerz entstehen. Also sonst haben wir ja kein Bizepsproblem. Also wir brauchen ja nicht auf eine Bizepssehne irgendwie eine Querfriktion setzen, wenn wir meinen, das ist das Richtige, wenn der Bizeps ja gar kein Problem hat. Nur weil er in dem Bereich Schmerzen hat, sagt das ja noch gar nichts aus.
Jo.
Das muss man noch dazu sagen. Stimmt. Genau, also ein Erklärungsmodell. Wenn ihr da noch andere Modelle habt, schreibt uns die natürlich sehr gerne. Da habt ihr alle Kontaktdaten und sowas zu uns auch in der Videobeschreibung. Videobeschreibung.
Podcast-Beschreibung.
Podcast-Beschreibung, so nennt man das bei uns.
Jo.
Genau. Verlinkt und drin.
Jo.
Genau. Also jetzt haben wir, Erik, für dich. Jetzt haben wir kein Kapselmuster vorliegend. Hm. Was wären sonst andere Sachen für dich, wo du sagen würdest, das könnte ein Arthrose-Problem sein?
Ganz klar die Anamnese, die da vorrangig der Vorreiter ist. Wenn ich aus der Anamnese höre, wie die Schmerzen sind, dass potenziell schon Anlaufschmerz da ist, Alter des Patienten, der Patientin, Bewegungseinschränkungen plus potenzielle Schmerzen, die auch nicht einschließen, dass es andere Probleme sein können, dann tendiere ich Richtung Arthrose. Das ist nicht genau, das ist wie man bei unserer Folge, wo wir mit über schulterassoziierte Schmerzen und Impingement geredet haben, dass es diesen Painful Arc gibt oder dass bestimmte Tests, MTCAM, Fulcan-Test, wenn die positiv oder negativ sind, dann würde ich natürlich nochmal differenzieren müssen, ist das wirklich Arthrose oder ist das ein anderes Problem? Die müsste man vorher ausschließen, das heißt, ich würde versuchen, alle Tests, die ich auch noch mit im Kopf habe, für ein Schultergelenk, die noch möglich sind, zu machen. Und wenn die alle negativ sind, dann würde ich viel Richtung Arthrose denken und therapieren.
Ja, genau. Und jetzt haben wir so viel über Kapselmuster und sowas auch gesprochen. Das können ja einmal das Kapselmuster nennen für Schulter vielleicht. Da wäre es so, dass die Außenrotation als erstes beziehungsweise am stärksten eingeschränkt ist, dann die Abduktion
und dann die Innenrotation.
Yes. Genau, das sind die die drei Bewegungsrichtungen und das, was die Theorie besagt, dass auch tatsächlich in der Intensität genau so, also so das aufgebaut sein muss. Das reicht theoretisch nicht, wenn alle drei Bewegungsrichtungen eingeschränkt sind, aber im Seitenvergleich dann gesehen gleich eingeschränkt sind, sondern es muss diese Abstufung theoretisch geben, damit wir ein echtes Kapselmuster vorliegen haben.
Ja, man sagt im Verhältnis 3-2-1, habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, wie weit das stimmt.
Genau.
Ja.
Also Außenrotation am stärksten, dann Abduktion, dann Innenrotation.
So ist es.
Genau. Und ich glaube, also das, da würde ich jetzt lügen, aber ich glaube, es ist sogar so, dass es sich so aufbaut. Also die Außenrotation ist als erstes eingeschränkt, dann kommt die Abduktion dazu und dann die Innenrotation. Ja, ne? Genau, und das ist auch das Ding, wenn ein Patient zu euch kommt und der hat nur die Außenrotation oder Außenrotation, Abduktion in dem jeweiligen Verhältnis eingeschränkt, was man daran, wenn man der Theorie Glauben schenken möchte, daran denken könnte, okay, pass auf, es könnte auch ein Frühstadium von Arthrose sein, ich könnte auch dahingehend therapieren.
Genau. Na, also und dann zurück zur Anamnese, was hörst du in der Anamnese nicht? Boah, ja, meine Schulter-Außenrotation ist eingeschränkt. Nee, eben nicht. Boah, ich hier komme nicht mehr, hier kann mir nicht mehr im Hinterkopf kratzen. Oder wenn ich an am Herd stehe und Seite meinen Schrank greifen möchte, ich komme nicht mehr ganz mit dem Arm hoch. Das sind Sachen, die ihr hört. Und da muss man überlegen, welche Bewegung ist das, welche Kombinationsbewegung, welches Muster ist das? Und das würde das denn dem Kapselmuster entsprechen oder halt auch nicht. So müsste dann die Denkweise sein, wenn ihr diese Problematik diagnostizieren wollt.
Genau. Und dabei auch nicht vergessen, gerade wenn ihr so testet und dieses Verhältnis unbedingt sehen möchtet, jeder Test, den ihr durchführt, der ist euer Test, es ist euer Testergebnis. Wenn ich diesen Test mache oder Erik oder sonst irgendwer, dann würde vielleicht das Ergebnis nochmal anders ein bisschen ausfallen. Ne? Also trotzdem, auch wenn ihr jetzt meinetwegen euren Test macht und sagt, boah, die seitliche Anheben des Arms, das ist jetzt nicht unbedingt deutlich weniger eingeschränkt als die Außenrotation oder so, ist egal, also dann geh trotzdem erstmal in die Richtung, wenn du Gedanken hast, eine Idee hast, mach viele Tests, ganz, ganz viele, damit du möglichst viel ausschließen kannst und dann kommst du schon auf ein Ergebnis. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die muss man sowieso, und auch ich muss mir die echt dick hinter die Ohren schreiben, weil das ist, es passiert, dass man einem Patient oder eine Patientin kommt zu einem in die Behandlung und man sagt, okay, ich lege jetzt los, ich behandle oder ich teste und dann habe ich einen positiven Test, ich habe eine Idee, und dann fange ich schon an zu therapieren, anstatt erstmal meine Tests komplett durchzuführen, also wirklich alle Tests zu machen, damit ich sage, okay, ich kann auch, es gibt ja auch andere Erkrankungen und andere Probleme oder Gelenkerkrankungen, Gelenkprobleme, die diesen einen Test, den ich positiv hatte, auslösen können. Also es muss ja nicht jetzt unbedingt, wenn ich jetzt Außenrotation eingeschränkt habe und Abduktion, dann denke ich, oh krass, ich habe auf jeden Fall eine Arthrose. Nein, das ist Quatsch. Ne? Also wenn wir uns allein die Rotatormanschette angucken, die, das ist ein blödes Beispiel, weil das würde keine passive Einschränkung machen. Meinetwegen, ich mache meine Anamnese nicht ordentlich und ich ignoriere das Trauma, das er vor 4 Tagen hatte zum Beispiel, dann ist es auch Quatsch, weil dann habe ich auf jeden Fall keine Arthrose in dieser Schulter, weil das ist ja total verfälscht, dieses ganze Ergebnis durch Trauma dieses Trauma. Und wenn es dann, ja genau, und Arthrose entsteht nicht durch ein Trauma, nicht so schnell und nicht so einfach. Und vor allen Dingen würde dieses Kapselmuster sich nicht so schnell einstellen. Also das würde schon da sein, aber das wäre ja durch den ganzen Wundheilungsprozess total verfälscht und wir würden noch ganz andere Tests positiv finden. Und deswegen hört gut zu, macht viele Tests. Das hört sich jetzt so belehrend an, aber das muss ich zu mir selbst genauso sagen. Also es ist eine Sache,
da kommt,
man behandelt häufig Überstürzt.
Da kommt kein Lehrbuch zu euch in die Therapie. Da kommt ein Herr oder eine Dame zu euch, die hat Probleme, die werden nicht, das ist Schulterimpingement, das ist Frozen Shoulder, das ist Schulterarthrose. Das wird nicht so sein, das werden schwammige Aussagen sein, die Tests werden auch nicht hundertprozentig positiv sein, weil du kannst manchmal auch nicht sagen, oder der Mensch, der zu euch kommt, wird manchmal auch nicht sagen können, ich weiß nicht, ob das mein Schmerz ist, fühlt sich so ein bisschen komisch an, vielleicht ist das vielleicht nicht. Und deswegen machst du viele Tests, hörst du gut zu, versuchst auch mal eine Probebehandlung zu machen, guckst, wenn ich eine Arthrose behandle, wird es danach besser. Das würde auch darauf hindeuten, dass du richtig lagst mit deiner Idee, dass das diese Problematik sein könnte.
Ja, und im Prinzip hast du dann ja alles an der Hand. Also du weißt, selbst wenn du keine Ahnung hast, was für ein Krankheitsbild auf diese positiven Tests, die du gerade gemacht hast, zutreffen, und das wird euch ja passieren, das passiert ja mir genauso und Erik wahrscheinlich auch, das ist, wir sind ja alles keine Götter, ne? Wir sind alles Menschen so, und wir können nicht jedes Krankheitsbild zu 100% wissen, und manchmal muss man sich im Nachhinein erst dann nochmal mit auseinandersetzen, dass man weiß, was muss ich jetzt genau machen. Aber ihr wisst genau, welche Strukturen ein Problem haben oder welche zumindest symptomatisch auffällig sind, und dann versucht ihr auf einen Nenner zu kommen. Dann versucht ihr zu gucken, okay, welche Struktur oder welches, ja, im Prinzip, welche Struktur schränkt all diese Sachen ein und sorgt dafür, dass das alles nicht funktioniert. Und wenn ihr da den gemeinsamen Nenner gefunden habt, ganz ehrlich, dann macht ihr wahrscheinlich schon mehr als viele, viele andere Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, und arbeitet an den Strukturen, die vermeintlich ein Problem haben. Es reicht ja nicht, einfach nur auf das, was wehtut, drauf rumzudrücken oder so, sondern wir müssen ja ein Stück weitergehen und gucken, dass wir wirklich an das Problem gehen, also an die Ursache des Problems gehen und da behandeln. Das ist nicht immer der schnell wirksamste Prozess, aber der auf jeden Fall am nachhaltigsten nachher ist.
Und da gehen wir zurück zu unserer letzten Folge, und ihr wisst, dass wenn euch eine Arthrose, wenn ihr das Gefühl habt, da ist eine Arthrose, ihr braucht Belastung, ihr braucht Bewegung. Und das ist das, was ihr analysieren müsst. Welche Belastung, welche Bewegung fehlt diesem Menschen? Und dann in eurer Behandlung das so angehen, dass ihr diese Belastung, Bewegung diesem Menschen gibt, ihn da unterstützt, diese zu machen, ihn ein bisschen fordert, diese Bewegung zu machen. Natürlich zu gucken, dass der Schmerz kein Flare-out hat, also dass der Schmerz nicht zu doll wird bei diesen Belastungen, das müsst ihr auch mitmanagen können, aber da wird dann in die Behandlung gegangen, da wird dann geguckt, welche Bewegung fehlt, welche Belastung fehlt, und das wird bei Arthrose immer ein großer Faktor sein. Mensch, diese Menschen, erklärt ihnen auf, was Arthrose ist, und dass Arthrose nicht schlimmer wird, wenn ihr belastet, sondern eher besser wird, und dass die Ruhe der Grund ist, warum die Gelenkdegeneration fortschreitet.
Genau, also gerade Schultergelenksarthrose, würde ich sagen, ist eine Sache, die relativ häufig konservativ behandelt wird, weil sie auch, wie Erik gerade sagte, ganz häufig als Impingement oder als was anderes abgetan wird. Also sprich, da wird erstmal noch gar nicht über eine Operation oder ähnliches nachgedacht. Das ist vielleicht auch ein Vorteil für euch in der Behandlung im Vergleich zur Hüftgelenksarthrose, weil es da ja relativ häufig vorkommt, dass so ein Patient oder eine Patientin zu einem kommt und sagt, oh, das ist meine letzte Chance, ich kriege jetzt nochmal 12 Termine Physiotherapie. Wenn das nicht hilft, dann kriege ich eine neue Hüfte. Die sind ja mental, und so ein Patient oder so eine Patientin ist ja mental so stark schon bei dieser Operation, dass es auch sehr, sehr schwer wird, da wieder rauszukommen, ne? Also da ist natürlich auch diese, ich weiß es gar nicht, wie man das in diesem ICF-Modell nochmal nennt, diese psychosoziale Ebene, nenne ich das jetzt einfach mal, so stark beeinflussend da, dass einfach, dass es einfach sehr, sehr schwer wird, da durchzubrechen. Und da kommen wir wieder zu diesen multifaktoriellen Ursachen für Schmerzen und sowas alles, ne? Also da manifestiert sich sowas, und dann ist die Operation nachher der einzige Ausweg, also der jedenfalls, der vom Arzt dann oder von der Ärztin häufig kommuniziert wird, wo ich den Ärzten auch keinen Vorwurf machen möchte. Das ist einfach, so funktioniert Arthrosebehandlung in vielen, vielen Fällen leider einfach in Deutschland. Das ist einfach eine Tatsache.
Schwierig dann, diesen Gedanken ganz aus deinem Kopf zu bekommen, wenn du so ein Ultimatum gesetzt bekommst, ne? Noch 12 Behandlungen. Und dann geht's unters Messer oder sowas. Oder das ist das Letzte.
Ja, genau.
Und wenn das aus dem Kopf zu bekommen, ist ja nicht nur in Bezug Arthrose, sondern in deinem ganzen Leben. Wenn du so ein Ultimatum bekommst, dann ist immer der Druck irgendwo in deinem Nacken. Und wie genau. Willst du damit auch noch klare, wirklich gute Gedanken fassen und dann auch nachhaltig arbeiten können? Über 3 Monate braucht man, um da langfristige Sachen zu sehen, wenn man Krafttraining macht. Und wenn du dann sagst, ja, in 2 Monaten sehe ich sie aber hier wieder, und schwierig denn da wirklich, genau, auch für dich als Patientin so zu arbeiten.
Vor allen Dingen gerade bei Arthrose darf man halt echt nicht vergessen, das ist ein degenerativer Prozess. Also sprich, die wenigsten Leute kommen mit Arthrose-Problemen, die auf einmal da waren, sondern oder in diesen Frühstadien, da sehen wir auch relativ wenig Arthrose-Patienten. Also das ist meistens so, dass so ein Patient oder eine Patientin zu uns kommt und sagt, boah, ich habe seit über einem Jahr oder seit 2 Jahren Probleme. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das sind teilweise und auch häufig Patienten und Patientinnen, die über 60 sind oder noch älter. Und auch wenn das jetzt kein Alter ist, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also diese Menschen leben ja auch noch mal ein gutes Stück länger und wollen auch da Lebensqualität haben, und das steht denen auch zu, meiner Meinung nach, ist es trotzdem so, dass der Körper, der sie seit sehr, sehr vielen Jahren trägt und vor allen Dingen sehr, sehr viele Probleme kompensiert über einen sehr, wirklich sehr, sehr langen Zeitraum. Und dann kommt irgendwann der Körper an seine Grenze oder in dem Fall dann der Knorpel und sagt so, jetzt muss ich irgendwas zurückbekommen von euch, damit ich wieder so funktionieren kann, wie ihr es wünscht im Prinzip. Ne? Also der Körper verlangt was zurück, und da kommen wir theoretisch ins Spiel und müssen zeigen, was gemacht werden muss. Und in allermeisten Fällen bedeutet das in Bewegungen und Belastungen gehen, die der Körper nicht mehr erfahren hat, also die, nach denen er jetzt wieder verlangt. Und das, da kommen wir zu dem schönsten Teil für uns der Therapie, würde ich sagen. Mhm. Also da kommen wir jetzt ja ins Spiel. Und genau, Erik, Schultergelenksarthrose, eingeschränkte Beweglichkeit im Sinne eines Kapselmusters beispielsweise. Wir haben meinetwegen leichte Schmerzen begleitend, welche wir jetzt auf muskuläre Ursache schieben können. Wir nehmen jetzt mal einen Lehrbuchfall. Das wird euch zwar nicht genauso begegnen, mit Sicherheit. Da wird also Patienten sind meistens auch ein bisschen anders noch vorbelastet. Wie sieht das aus? Wie sieht deine Therapie in dem Fall aus? Was würdest du machen?
Wenn ich, genau, nachdem ich die Sachen herausgefunden habe, die du mir gesagt hast, wird das erstmal die Aufklärung stattfinden, dass ich mir Zeit nehme und mit dem darüber rede, wie so eine Arthrose überhaupt läuft, was da Schmerzen machen kann und was bei ihm oder ihr denn die Probleme macht. Ich würde mir auch die Zeit nehmen, in der ersten Behandlung, wenn ich die Inspektion durchführe, da vielleicht auch nochmal eine passive Technik mit anzugehen und da kommunizieren, dass ich da kurzfristig mit den Schmerzen ändern möchte, damit ich seine Schmerzempfindung subjektiv reduzieren kann und möchte, damit wir im Endeffekt nachhaltig daran arbeiten können. Je nach Mensch würde ich dann auch sagen, ich gebe ihm oder ihr eine Bewegung mit, die man zu Hause machen kann. Je nachdem, wie gut der Mensch das aufnehmen kann oder ob das dann schon zu viel ist für so eine erste Behandlung, wo meistens ja sehr viel kommuniziert wird. Und dann würde ich im Laufe der nächsten Einheiten mich mit dieser Person in den Trainingsbereich begeben. Und da ich jetzt Ausnotation als großes Problem gesehen habe, Abduktion und Innotation, sind das Bewegungen, die speziell trainiert werden, wo ich wahrscheinlich, ich würde mich gerne in den Seilzug begeben, wo man gezielt solche Bewegungen trainieren kann. Ich würde da wirklich versuchen, die Bewegung so zu isolieren, dass man genau diese Ausnotation isoliert fordert, die Innotation isoliert fordert. Da für den Menschen Bewegung finden, wo es klar ist, du siehst, das ist dein Problem, daran wollen wir arbeiten. Natürlich mit dem Schmerz im Hintergrund, dass der kein großes Flare-up hat, Schmerzskala nicht über 6-7 gehen und trotzdem fordern. Und dann würde ich dazu noch eine allgemeine Übung den Menschen mitgeben, die er oder sie dann noch zu Hause machen kann. Das würde in den ersten 2-3 Behandlungen stattfinden. Ich mache einfach mal weiter, okay?
Erzähl gerne.
Und wenn ich dann schon merke, boah, das fühlt sich gut an, die kurzfristige Anpassung, ich mache dieses Krafttraining und irgendwie positives Gefühl. Es ist vielleicht minimale Bewegungserweiterung, vielleicht auch nicht, aber das Gefühl ist positiv. Dann würde ich gucken, wie kann ich das mit der Belastung intensivieren? Erhöhe ich das Gewicht? Arbeite ich im reaktiven Training, dass es nicht mehr eine isolierte Ausrotation, Inrotation, Abduktion ist, sondern arbeite ich mit Medizinballwürfen mit Außenrotation im Schulterlenk arbeite ich mit Reaktivkraft, dass der mich gegen meinen äußeren Widerstand halten muss. Oder. Da versuche ich die Trainingsvariablen zu verändern, um diesen Menschen weiterhin zu fordern. Das ist die eine Möglichkeit, wie eine Behandlung aufgebaut werden kann. Ich würde dann nochmal zum Schluss die letzte Behandlung, sei es bei 6, sei es bei 12 Behandlungen, mir nehmen, um dann zu gucken, wie hat sich die Situation verändert. Ich habe hoffentlich in der ersten Behandlung gut die Sachen dokumentiert und habe dann geguckt, okay, wie gut weit kommst du, und dann in der letzten Behandlung können wir gucken, kommst du weiter, hast du weniger Schmerzen etc., um ein Vorher-Nachher vielleicht zu haben. Es kann aber, ich hau noch weiter aus, es kann aber sein, dass der Verlauf gar nicht so sein wird. Es kann sein, dass dann die Schmerzen mehr werden. Boah, Erik, nach der letzten Behandlung, da habe ich aber mehr Probleme. Und dann geht's, jetzt geht's darum, damit zu spielen. Jetzt geht's darum zu differenzieren. Woher kommt diese Mehrproblematik? Ist das jetzt durch die Belastung gewesen? Ist das durch andere Faktoren? Ist das die, würde das, sind das Sachen, die eine Arthrose bestätigen oder eine Arthrose widerlegen? Und dann muss geguckt werden. Wird die Belastung weiter gedrosselt, dass du weniger Intensität hast, einfach nur weniger Gewicht, die Wiederholung, die Bewegung ein bisschen veränderst. Es gibt die Option, ein Imitationstraining zu machen, dass du die Muskulatur arbeiten lässt, die genau die gegensätzliche Bewegung macht. Zum Beispiel in der Abduktion im Schultergelenk machst du eine Adduktionsbewegung und lässt ja die Adduktoren arbeiten, aber du wirst in die Abduktion gezogen von deinem Gewicht. Und damit hast du schon Imitationstraining. Die Muskulatur muss sich bewegen, aber noch nicht anspannen. Das ist eine Form von ganz, ganz, ganz wenig Belastung, aber Bewegung, was du machen kannst, mit weniger Belastung diese Bewegung trotzdem zu trainieren. Oder muss es sogar so sein, dass du ein assistives Training machst, wo du dabei hilfst, die Bewegung zu machen. Je nach Leistungsstand und je nach Situationsstand musst du dann deine Belastung anpassen. Und da geht es wirklich darum, erstmal zu gucken, wie weit ist der belastbar, was macht mehr Schmerzen, was macht weniger Schmerzen, und dann zu gucken, weniger, mehr, andere Bewegung, Imitationstraining, aktives Training, exzentrisches Training. Du hast so viele Möglichkeiten und damit musst du spielen. Und das ist ein wichtiger Faktor bei der Behandlung. Boah, viel gelabert.
Das hat rausgehauen. Alter
Schwede. Du hast am Anfang so viel geredet, das durfte ich mal reden.
Ja, ich fand das super. Ich fand das sehr geil. Vor allen Dingen fand ich es sehr schön zu sehen, du hast einen sehr durchdachten Therapieansatz, ja. was ich für sehr, sehr gut finde, oder sehr gut erhalte. Also ich will jetzt hier keinen Honig ums Maul schmieren, aber ich halte das für sehr gut. Ich habe dann, also manche Sachen sehe ich 100% genauso, und manche Sachen mache ich ganz anders. Ich verstehe es total und kann es total nachvollziehen, dass du die Bewegungen zum Beispiel am Anfang isoliert trainierst, welche eine Bewegungseinschränkung zum Beispiel haben. Oder, wie du gerade sagtest, genau die Gegensätze. Das ist bei Innen- und Außenrotation ein bisschen schwierig.
Das ist so, ja.
Aber bei der Abduktion zum Beispiel, dass du dann sagst, du gehst in die Adduktion, wirst in die Abduktion gezogen, ist ja vollkommen cool so, finde ich richtig gut. Da muss ich sagen, sowas benutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne bei muskulären Problemen. Das finde ich da sehr, sehr gut, weil da ja meistens das Anspannen des Muskels ein Problem ist. Wäre jetzt bei Arthrose ja nicht zu erwarten, dass die Abduktoren Schmerzen verursachen beim Anspannen. Normalerweise nicht, wer weiß. Wie gesagt, so ein Patient am Ende sieht immer anders aus als der im Lehrbuch steht. Aber würde ich erstmal nicht erwarten. Dementsprechend hätte ich kein Problem, die Abduktoren anzuspannen. Hast du jetzt ja auch nicht so direkt gesagt, aber das wollte ich nochmal so dazu sagen. Und ich glaube, dass gerade bei Arthrose dieses, was du nachher gesagt hast, was du so im Verlauf der Therapie machen würdest, das Allerwichtigste ist, ne? Dieses alle Bewegungsrichtungen zu belasten, zu bewegen, das ist, glaube ich, das, was so ganz oben stehen sollte. Denn so ein Kapselmuster, die Bewegungseinschränkung, die entsteht ja nicht, weil die Außenrotation das Problem ist oder weil die Innenrotation das Problem ist, sondern weil der Knorpel das Problem ist. Und Knorpel will ja überall belastet werden und immer belastet werden und dauerhaft, so viel wie möglich. Am Ende ist es scheißegal, ob ich eine Innen- oder Außenrotation trainiere, denn die Kontraktion des Muskels sorgt ja dafür, dass ich einen vermehrten Druck ins Gelenk bekomme. Also es gibt ja keinerlei, also Ich kenne keinen Muskel, der dafür sorgt, dass Gelenkpartner sich voneinander entfernen. Also es wird ja immer eine Kompression, eine Approximation entstehen im Gelenk durch die Anspannung. Deswegen halte ich auch, so wie Erik gesagt hat, das Krafttraining für die leichteste Art und Weise, dort Reize zu setzen und eine Verbesserung der Symptome auf lange Sicht zu erzeugen. Also da stimme ich mit ein und ich finde auch den Aufbau ziemlich cool, muss ich sagen, dass du das so einzeln machst. Ich mache es nicht so, bin ich ganz ehrlich. Also ich, vielleicht probiere es jetzt mal aus und gucke mir das ein bisschen ab. Aber so generell finde ich gerade so reaktives Training, alles, was so in Richtung Stütz geht. Die meisten Patienten mit Schulterproblemen oder mit, sagen wir mal, wirklich Arthrose im Schultergelenk, schaffen es, sich abzustützen. Jetzt nicht unbedingt im Liegen, ne, auf einer Liegestützposition, aber an der Wand zum Beispiel zu arbeiten. Da kannst du mit einem Petsi-Ball arbeiten. Du kannst sagen, okay, und mit einer Hand einen Ball, mit der anderen Hand einen anderen Ball und dann sollen sie das ausgleichen, halten. Keine Ahnung, hau doch mal ein bisschen gegen die Bälle gegen oder sowas, dann ein bisschen Spannung da entsteht. Und so ein Patient mit so einer Schulterarthrose, der darf richtig schwitzen, ne? Also der darf richtig arbeiten, da darf richtig Stoffwechsel passieren. Und was ich sehr cool fand, was du gesagt hast, dass du deiner Patientin oder deinem Patienten eine Übung oder mehrere Übungen mitgibst als Grundübung, die sie zu Hause machen soll. Das mache ich nämlich auch und ich mache das sehr gerne, dass das keine direkten Schulterübungen immer sind. Also die Schulter ist meistens, in dem Fall, wenn es jetzt eine Arthrose-Schulter ist, mit inbegriffen vielleicht in der Übung, aber es ist jetzt nicht unbedingt Theraband und Außenrotation.
Ja, genau.
Oder Theraband und Innenrotation, ja. Oder sowas. Sondern das sind auch Übungen, die so ein bisschen systemisch sind, weil das sind Übungen, die trauen sich Patienten oder Patientinnen häufig mehr. Ja. So. Und am Ende ist jegliche Form von Belastung und Stoffwechsel erstmal gut und unterstützend. Und ich fand das sehr cool, wie dein Aufbau war. Ich werde auf jeden Fall mir jetzt ein, zwei Sachen mal abgucken.
Ja.
Also ich probiere das jetzt mal ähnlich aus, weil mir passiert das relativ häufig. Gebe ich zu, dass ich entweder einen zu geringen Reiz setze
in der ersten Behandlung. Das ist es halt, das ist es halt.
Genau, oder einen zu großen Reiz. Aber das ist auch, weil das so individuell ist, sagt eurem Patienten am Anfang, passt auf, es kann sein, dass deine Symptome etwas schlechter werden, dass es ein bisschen, dass du mehr Schmerzen hast. Aber ganz ehrlich, ne, wenn du mich jetzt auf einen Marathon schickst, dann habe ich auch Schmerzen.
So. Ich hoffe doch, wenn du dich anstrengst.
Dann habe ich noch lange keine Arthrose in den Knien oder sowas. Und das ist einfach, wie es ist. Ich bin dann diese Belastung einfach nicht gewohnt. Und das Gleiche gilt für eure Patienten.
Ich muss noch zwei Sachen jetzt noch dazu
kommen.
Ja, gerne. Ich muss echt. Und zwar, wenn es darum geht, bei einer Schulterlingsarthrose herauszufinden, welche Bewegung man trainiert. Du redest auch von einem Krafttraining, einem allgemeinen Krafttraining, was gut ist, wo du alle, nicht nur diese Kapselmusterbewegung trainierst, sondern alle Bewegungen trainierst. Ist ein sehr wichtiges Thema zur allgemeinen Knorpelgesundheit. Der Knorpel ist ja um die ganze Gelenkenden. Den gibt es ja, das ganze Ende des Gelenkes ist mit Knorpel überzogen, damit eine reibungsarme Bewegung stattfindet, damit der Druck gut weitergegeben wird. Und es kann sein, dass du in deinem Alltag oder dass die Leute, die zu euch kommen, in ihrem Alltag bestimmte Bewegungen weniger machen, weil es schmerzhaft eingeschränkt ist oder weil sie einfach keinen Bock haben dazu. Und es geht mir darum, also diese Überlegung hatte ich gerade im Kopf, als ich dir mein Beispiel von der Behandlung genannt habe, es kann ja sein, dass diese Person einfach die Außenrotation gekoppelt mit einer Abduktion sehr, sehr wenig gemacht hat. Und dann kann es sein, dass dieser Bereich, diese Gelenkstellung, in dieser Gelenkstellung wurde wenig Approximation ins Gelenk gegeben. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte genau diese Bewegung trainiert werden. Weil wenn der Mensch von mir aus auch Krafttraining macht und Ruderbewegungen macht, dann ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass es Arthrose ist. Aber wenn da in diesem Bereich, in diesem Ruderbereich Belastung in das Schultergelenk gegeben wird, dann ist weniger Behandlungsfokus auf diese Bewegung, weil das macht er ja schon. Das kann er oder sie ja schon. Jetzt geht es darum, herauszufinden, wie komme ich hier in diese Ausrotation, Abduktionsposition und wie kann ich da Belastung und Bewegung hinbekommen. Weil es sind nicht immer der ganze Bereich des Knorpels, der degeneriert. Es sind manchmal auch bestimmte Teile des Knorpels, die degenerieren. Und da muss man halt analysieren, in welcher Bewegung findet diese Degeneration am meisten statt und wo müssen wir den Knorpel am meisten mit neuen Strukturen, Stoffwechsel unterstützen.
Genau, also, du hast 100% recht, also das sehe ich genauso. Der Grund, also warum ich das nochmal erklärt habe, ist, weil bezogen auf das Kapselmuster schränkt ja nicht eine Bewegung ein, in welcher Knorpel belastet wird, der geschädigt ist, sondern laut der Theorie gibt es ja nur dieses eine Kapselmuster und dieses Kapselmuster ist immer das gleiche, egal welcher Knorpel betroffen
Ja.
ist. So ist ja die
Ja.
Theorie. Deswegen habe ich das nochmal gesagt und deswegen ist es, glaube ich, schwer für uns herauszufinden, wo die Degeneration liegt. Und wir müssen ja auch ehrlich sein, wir wissen häufig ja gar nicht, also wir sind ja häufig, sind wir ja da so ein bisschen im Dunkeln. Wir gucken ja nicht, können ja nicht reingucken ins Gelenk. Und da sage ich ganz ehrlich, mehr ist mehr, ne? Also gib dem Gelenk richtig mit. Also das darf richtig, das darf ich schuften.
Jo,
Ne? Also
jo.
finde ich, das finde ich gut, weißt du? Das ist dann der, das ist dann, Patienten kommen, sagen dann zu mir, oh, haben Sie mich ja richtig fertig gemacht. Dann habe
Geil,
ich alles richtig
geil.
gemacht. Und sorgen Sie dafür, dass Sie das Gleiche auch für
Ja.
sich tun. Ne? Jetzt, und am Ende gib den mit auf den Weg. Das ist das Allerwichtigste. Ihr braucht ein Jahr dafür oder vielleicht auch 2 Jahre. Richtig. Training und Aktivität. Das heißt nicht, dass das so lange dauert. Ich nenne einfach eine sehr hohe Zahl, einen sehr langen Zeitraum, damit dieses Problem ja nicht nur temporär gelöst ist, sondern nachhaltig was bringt. Und die meisten Leute, die wirklich anfangen zu trainieren und was für ihren Körper zu tun und merken, was das für ein, ja, was für ein Benefit das einfach denen nachher gibt und auch nicht nur fürs Schultergelenk, nachher auch für den
Allgemein, fürs
Rücken, für andere
Mindset,
Gelenke
allgemein,
und so
was
weiter.
Training angeht. Ja, Mann.
Genau, ihr sorgt dafür, dass diese Patienten euch nicht mehr begegnen in der Praxis. Und das wollen wir. Wir wollen die Leute loswerden. Wir haben genug Patienten. Wir brauchen keine Arbeitserhaltungsmaßnahmen oder irgendwas dergleichen. Also gebt denen mit. Die sollen richtig was tun dafür. Der Rücken darf immer gerne mitarbeiten. Denkt an alles, was ihr gelernt habt, auch in der Grundausbildung, was diese den jetzt fange ich an, glenohumeralen scapularen Rhythmus oder so heißt das. Scapulohumeralen
Ja.
Rhythmus angeht, ne, Brustwirbelsäule ist wichtig, auch für die Bewegung nach oben. Alles mitnehmen. Also das Schaden tut's nicht, ne? Und alles, was ihr habt, investieren und dann wird das schon.
Genau, ich glaube, du sprichst jetzt das Wichtigste an, was du als Therapeut, als Therapeutin den Menschen mitgeben musst. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da draußen euch auch mit am besten mit den Ärzten da die Möglichkeit habt, die ihr zusammenarbeiten könnt, die auch nutzt. Und wenn Röntgenbilder oder Röntgenaufnahmen vorhanden sind oder ein Röntgenbericht da ist, dann ist ja die Möglichkeit da zu gucken, was ist das für eine Arthrose? Ist die medial betont? Ist die lateral betont? Ich denke jetzt gerade ans Kniegelenk zum Beispiel, wäre ein anderes Beispiel. Und dann könnt ihr gucken, wenn ihr da Belastung reingebt, vielleicht könnt ihr da nochmal einen etwas genaueren Reiz setzen, für die als Gedankenanstoß nochmal, da nochmal für mich
Genau.
wichtig.
Und Therapie in der Praxis bei euch ist ja auch was anderes als die Therapie, die sie sich selbst geben, nachher zu
So ist
Hause.
es.
Ne? Also, das ist ja ganz klar. Ja, mega. Hat mich sehr, sehr doll gefreut, Erik,
Ebenfalls.
dass wir jetzt hier so zusammengesessen haben und über das Thema, ein Patientenbeispiel bezogen auf Arthrose. Und bin ganz ehrlich, hat deutlich länger gedauert, als ich gedacht habe, dass es
Ja.
dauert. Aber wir sind mal wieder in den Redefluss gekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge da draußen auch gefallen. Ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Bis dann.
Tschüss.